Amen. Gut, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich weiß, Marco ist im Urlaub. Er hat mich angesprochen und freue ich mich wirklich riesig, hier bei euch zu sein, zumindest in Digitalform. Es ist für mich wirklich ein Privileg. Und da sehe ich Barbara an der ersten Reihe. Hallo Barbara, schön, dich zu sehen. Und viele von euch habe ich nur vom Sehen, aber es ist wirklich wunderschön, bei euch in Mülheim zu sein. Und das ist wirklich, wie gesagt, ein Privileg. Eine der schwierigsten Fragen, die wir in den letzten 2 Jahren stellen konnten zu unserem Nachbarn, unserem Kreis, Freunden und so weiter, war: Wie geht es dir? Weil Corona hat uns alle irgendwie direkt oder indirekt in verschiedenen Formen betroffen, sei es, dass du erkrankt wurdest oder einfach nur die Ansperrung oder dass du einfach zu Hause bleiben musstest und so weiter. Das war jetzt definitiv eine schwierige Frage, weil die meisten ging es nicht gut. Es war eine herausfordernde Zeit für uns, ist immer noch. Und jetzt durch die Überschwemmungen, die 2 Bundesländer, die ich im Herz wirklich habe, Nordrhein-Westfalen und hier in Rheinland-Pfalz, wo wir jetzt wohnen, war besonders schwierig, ist besonders schwierig. Eine Sache nach der anderen. Und wir haben uns nicht darüber gesprochen, aber das Thema heute ist: Seid immer fröhlich, aus 1. Thessaloniker, Kapitel 5. Und was für eine Herausforderung werden wir heute aus dem Gottes Wort bekommen? Wie können wir diesen Satz verstehen? Gerade wenn solche Dinge passieren und wir uns Fragen stellen, wir stellen Gott auch Fragen, ne? Also, wie geht es dir? Das ist die übliche Begrüßung. Und oft meinen wir ernst: Wie geht es dir? Wir wollen eine ausführliche Antwort. Wir wollen wirklich wissen, wie es die andere Person geht. Aber oft ist ein Klischee oder einfach eine Begrüßungsformel geworden. Ja? Und wir freuen uns, wenn wir als Antwort gut bekommen. Und die Person meint mit gut: Ja, mir geht es wirklich gut momentan. Manche Personen meinen mit gut: Momentan gibt es keine großen Schwierigkeiten. Deswegen sagen viele auch: Ja, so bald gut. Ne? So bald gut. Einige meinen mit gut: Ja, im Vergleich zu anderen, im Vergleich zu den Leuten, die in einer Nacht alles verloren haben, geht es mir gut. Und andere meinen damit: Gut ist einfach eine Antwort, damit du nicht über persönliche Sachen erzählen musst und dann kannst du Thema wechseln. Wir werden, wie gesagt, heute mit dieser Aussage aus Gottes Wort konfrontiert. Und interessant ist, dass im Vers 16 steht dieser Satz in einer Imperativform: Seid immer fröhlich. Also das klingt oder das sieht so aus, als ob das ein Gebot wäre. Es ist etwas, das wir tun sollen. Und ich lese einfach den Text 16, 17 und 18 vor. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Wow. Wir lesen das. Wir schauen die heutige, jetzige Situation der Welt und in Deutschland. Und wir werden mit diesem Text definitiv konfrontiert. Seid immer fröhlich, was immer auch geschieht, seid dankbar. Ich hoffe, ich werde es schaffen, das zu erklären und dass wir dadurch gesegnet werden. Die Frage ist von vorne an: Ist das realistisch? Ist das überhaupt möglich? Was heißt es, immer fröhlich zu sein? Ist das einfach nur eine äußere Haltung? Wir lachen, aber innerlich stürmt alles immer noch. Heißt das, dass wir nie traurig sein dürfen? Heißt es, dass wir nie trauen oder weinen dürfen? Das wäre ja falsch, weil Jesus selbst hat geweint und Jesus selbst war traurig, damals zumindest, als Lazarus gestorben ist. Damit wir dieses immer fröhlich sein besser verstehen können, müssen wir 2 Worte nicht verwechseln: glücklich und fröhlich. Meiner Meinung nach, das sind 2 völlig unterschiedliche Worte, völlig unterschiedliche Sachen. Glück und Freude können nicht vergleichen, dürfen wir nicht vergleichen. Was ist Glück? Also Glück ist umstandsbedingt. Ja, da passiert was, da bin ich glücklich oder da bin ich traurig, nicht glücklich, unglücklich. Glück ist eine Emotion. Und Glück ist nicht dauerhaft. Also wenn wir unser Leben in der Zeit sehen, also Glück ist so wie hat viele Kurven, hat hohen und Tiefen und noch tiefere und noch höher und so weiter. Also wir sind nicht immer glücklich. Es gibt Momente, wo wir trauern, wo wir traurig sind. Das ist normal, das gehört zum Leben. Aber Freude ist etwas anderes. Freude ist unabhängig von Umständen. Und ich werde das, hoffe ich, gut argumentieren. Freude ist unabhängig von Umständen. Freude ist keine Emotion, sondern Freude ist eine Überzeugung. Und Freude ist dauerhaft. Wir sehen unser Leben in einer Zeit und Freude sollte eine gerade Linie in der Zeit sein. Glück kann verschieden sein, hoch, tief, aber Freude sollte eine gerade Linie in unserem Leben sein. Wenn du eine persönliche Beziehung zu Gott hast, sollte das machbar, möglich sein. Wir als Christen dürfen beides erleben, wie gesagt, weil unsere Hoffnung nicht auf irdische Sachen basiert ist. Wir haben die Möglichkeit, ein anderes Panorama vom Leben zu haben. Wir haben ein anderes Horizont. Wir wissen, dass es nicht alles hier endet, sondern dass es danach weitergeht. Aber ich werde das nochmal sagen. Also das heißt, es ist möglich, fröhlich zu sein, auch wenn man gerade unglücklich ist. Versteht ihr, was ich meine? Wir dürfen uns freuen, wir sind in der Lage, fröhlich zu sein, auch wenn gerade Unglück in unserem Leben ist. Und das dürfen wir als Jesu-Nachfolger erleben. Er hat uns diese Gelegenheit gegeben. Das ist keine Stärke, die wir selbst entwickelt haben oder die in uns selbst ist. Das kommt nur von Gott, vom Heiligen Geist. Wir Christen wissen, dass wir nur Ausländer, dass wir nur Fremde in dieser Welt sind. Und alles, was hier passiert, ist nur vorübergehend. Das Gute, das Schlechte, das ist vorübergehend. Am Ende wird alles gut sein. Und das ist unsere Überzeugung, das ist unsere Hoffnung. Das wahre Leben, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen, ohne Tod, erwartet uns noch. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 4 Folgendes. Er sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Er meint, wenn wir leiden, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, durch Probleme, Verlust, Schmerz, Krankheiten und so weiter, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, guck mal, was er sagt, vielleicht leidest du jetzt unter einer Krankheit oder einem Verlust oder erlebst du gerade eine Scheidung oder keine Ahnung, vielleicht bist du arbeitslos oder machst dich Gedanken wegen das Finanzielle und so weiter und du liest diesen Text, ist schnell vorübergehend und leicht. Und du denkst, Paulus, ich bin damit nicht einverstanden. Was meint Paulus damit? Paulus war ein Mensch, der extrem viel gelitten hat. Er wurde gesteinigt, verfolgt, er war im Gefängnis, hatte so viele Feinde und so weiter. Was er damit meint, ist im Vergleich zu das, was kommt, das, was wir hier auf der Erde erleben, ist nichts, ist leicht und vorübergehend. Das meint er. Und das verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Also Paulus hat seinen Fokus auf dem Himmel und deswegen sieht er die Situation jetzt hier auf der Erde. Auch wenn er leidet und Schmerz erlebt, er sieht das anders. Es hilft ihm, alles mit anderer Brille zu sehen. Und anders damit umgehen. Und er schreibt auch in diesem Brief, gerade zwei Kapitel vor unserem Text, heutigen Text, in Kapitel 3, 1. Thessaloniker 3, von 1 bis Vers. Er erlebt gerade Schwierigkeiten und Bedrängnisse. Und er sagt, Vers 1, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus, unserem Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr selbst wisst, sagt Paulus zu dieser Gemeinde, dass wir dazu bestimmt sind. Also das heißt, Leid und Schmerz gehört zum Leben, aber gehört vor allem zum christlichen Leben. Jesus, unser Meister, unser Herr, unser Retter, hat das auch ganz stark erlebt. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Also Paulus war in Bedrängnis, Paulus leidete gerade und die Gemeinde in Thessalonika auch durch Verfolgung, durch Probleme, durch Schwierigkeiten. Als Paulus den Philipper Brief schreibt, er lag im Gefängnis, in Kapitel 4, und gerade im Gefängnis, gerade da durfte er nicht frei sein, er schreibt den folgenden Text: Freut euch im Herrn alle Zeit. Ein Mensch, der im Gefängnis sitzt, sagt das: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Wir hätten so einen Satz von einer Person, die in einem 5-Sterne-Hotel sitzt. Freut euch alle Zeit. Ich bin gerade im Urlaub, das darf ich. Nein, er sitzt im Gefängnis, in einem römischen Gefängnis. Also Paulus geht es nicht gut, wenn er das schreibt. Und er sagt trotzdem, seid immer fröhlich. Er hat viele Gründe, um traurig zu sein. Er war ständig um die Gemeinden gekümmert. Viele wollten ihn töten, wie gesagt. Überall erlebte er Verfolgung. Und als die Gemeinde in Philippus schreibt, war er im Gefängnis, haben wir gesehen. Aus welchen Gründen kam Paulus, und ich glaube, das ist dir und mir auch möglich, aus welchen Gründen können wir Freude erleben, Freude haben, so diese gerade Linie im Leben, unveränderlich, obwohl wir leiden? Apostelgeschichte 16, vielleicht noch ein Text dazu. Paulus schreibt in Vers 23, und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben haben, also die Römer haben ihn beide geschlagen, warfen sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Also richtig schwierig, Moment. Und um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas, lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also was wir sofort erleben würden, wenn wir ins Gefängnis geworfen würden, sogar in dem schlimmsten Teil oder Raum des Gefängnisses geworfen würden, das Letzte, das wir gedacht hätten, ist beten oder vielleicht doch beten, aber loben, preisen, singen. Diese Freude kam in diesem Moment einfach heraus. Die war in Paulus, die war in Silas und das ist bei dir und bei mir auch ganz innerlich. Gott kann uns das schenken. Alle Menschen leiden in jedes Land. Ich komme aus Peru, da ist viel Leid gerade in Peru. Viel Chaos in jeder Kultur und in jeder Zeit. Christen sind dazu bestimmt, sagt Paulus. Und vielleicht wir als Christen noch ein Stück weiter. Wir werden vielleicht ein bisschen extra leiden. Warum? Wegen unserer Werte. Unsere Werte und unsere Botschaft, die im Gegensatz zu denen der Welt stehen. Und das ist vielleicht, deswegen sind Christen im Laufe der Geschichte so viel gelitten. Weil unsere Botschaft, ihre Botschaft war ganz im Gegensatz zu dem der Gesellschaft, der Welt. Was war Paulus' Grundlage, um solche eine Haltung zu haben, nämlich Freude inmitten der Bedrängnis? Noch ein Text dazu und dann kommen wir und wir werden unserem heutigen Text ein bisschen tiefer graben. Nehemia 18, vielleicht ein bekannter Text bei euch auch. Da sagt der Nehemia zu dem Volk: Darum seid nicht bekümmert. Macht euch keine Gedanken. Die Aufgabe, die Mauer wieder zu restaurieren, ist eine große Aufgabe. Seid aber nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wow! Wir haben irgendwelche Macht in uns, die von Gott kommt, die uns helfen kann, mit Schmerz, mit Leid, mit Problemen besser umgehen zu können. Und das kommt nicht aus uns, das steht nicht in unserer Natur, das ist ein Geschenk Gottes. Was ist Freude? Habe ich ja schon gesagt, meiner Meinung nach, Freude ist eine Überzeugung. Die Überzeugung, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Die Überzeugung, dass Gott der Herr des Universums ist. Auch wenn wir es nicht nachvollziehen können, auch wenn wir sagen würden, auch wenn wir unsere Gedanken, wenn wir pragmatisch denken würden, da ist Gott überhaupt nicht. Das sagen unsere fünf Sinne, aber ganz tief in unseren Seelen wissen wir, doch ist Gott da. Und er lässt das zu, weil er einen Plan hat. Gerade hat eine Schwester das ganz schön gesagt. Ich kann manches nicht nachvollziehen, aber ich weiß, Gott hat die Welt in seiner Hand und er hat einen Plan. Dieser Plan sehen wir nicht, dieser Plan können wir vielleicht nicht nachvollziehen, dieser Plan ist für uns noch nicht sichtbar, aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott doch einen Plan hat. Deswegen ist Freude kein Gefühl, Freude ist keine Emotion, Freude ist die Überzeugung, dass Gott die Welt und das Universum in seine Hand hält. Und es basiert sich auf dieser Gewissheit, dass Gott allmächtig, souverän, allwissend ist, aber vor allem, dass Gott gnädig ist. Und du wirst denken, hey, wenn Gott, das ist die übliche Frage, die Menschen, die nicht an Gott glauben, stellen. Wenn Gott gnädig ist, warum lässt er das zu? Wenn Gott liebevoll ist, warum lässt er das und das und das zu? Und oft habe ich keine Antwort dazu. Meine einzige Antwort ist, ich weiß nicht, aber ich weiß, dass er weiß, warum er das zulässt. Und das ist für Pragmatiker vielleicht nicht eine gute Antwort oder keine ausführliche Antwort, aber wir dürfen im Laufe der Geschichte sehen, dass Gott immer seine Pläne erfüllt und durch Leid und durch Schmerz verherrlicht er sich und verändert das Leben von vielen Menschen. Und es kann auch gut für eine Gesellschaft sein, Leid zu erleben. Gott kann Leid gebrauchen. Also, du leidest vielleicht jetzt gerade und du hörst diese Predigt zu und du stellst schon dich Fragen und Gott Fragen und vielleicht hast du auch Fragen an mich. Und wenn wir Leid erleben, was kommt sofort aus unseren Gefühlen, Zweifeln und Ängste heraus? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich reagieren muss. Aber aus unserem Geist, wenn du ein überzeugter Nachfolger Jesu bist, mit diesem Zweifel und mit diesen Ängsten und Zweifel und Ängste zu haben, sage ich mal, es ist in Ordnung. Alle Gläubige haben Ängste und Zweifel gehabt. Aber mit diesen Ängsten und mit diesen Angst kommt auch aus unserem Geist die Gewissheit, dass Gott weiß, dass Gott da ist und dass Gott einen Plan hat. Denkt für eine Sekunde an Hiob, ein Mensch, der so stark gelitten hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich kapiere gar nichts. Ich verstehe Gott nicht. Er hat meine Söhne umgebracht. Er hat meine Sachen kaputt gemacht. Ich bin krank. Ich werde sterben. Meine Freunde sind die schlimmsten Freunde überhaupt. Meine Frau hat mich quasi verlassen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und damit diese Idee, damit dieser Satz nicht in der Luft hängt, also nämlich seid immer fröhlich, Paulus hilft uns. Wie können wir das schaffen? Und er gibt uns konkrete Elemente. Ich hätte fast ein Rezept gesagt. Er gibt uns ein Rezept. 4 Elemente, die wir in unserem Alltag integrieren können, integrieren sollten, damit wir uns das gelingt. Freude, egal die Umstände. Ist das möglich? Ist diese gerade Linie da oben, gerade wenn unsere Gefühle hoch und tief sind, ist das möglich zu erleben? Paulus sagt ja und er gibt uns diese 4 Elemente, 4 Sachen, die uns helfen würden. Vers 17, was sagt Paulus? Er spricht über Gebet. Ach ja, Gebet, ja, das machen die Christen, aber es ist langweilig, keine Ahnung. Pragmatiker würden nochmal sagen, Gebet ist Zeit- und Energieverlust. Aber Paulus sagt, hört nicht auf zu beten. Hört nicht auf zu beten. Pragmatiker sagen, Zeit- und Energieverlust. Vielleicht einige da bei euch denken vielleicht auch ein bisschen so. Aber Gläubige sehen das anders. Gläubiger sehen das anders. Und sie sagen, was passiert, wenn wir beten, ist die Frage. Ich erlebe persönlich Gebet und wir haben auch in den letzten 2 Jahren richtige Herausforderungen gehabt. Also wirklich, unser Glaube wurde geprüft und wir haben auch Leid und Schmerz erlebt. Und es war schwierig in den letzten 2 Jahren. Ich rede nicht über Corona unbedingt, sondern über persönliche, familiären Themen. Und Gebet war für mich und ist immer noch für mich eine Übergabe. Das bedeutet für mich Gebet. Gebet ist eine Übergabe. Das heißt, das, was mich in dem Moment beschäftigt, bedrängt, Sorgen macht und so weiter, das übergebe ich meinem himmlischen Vater. Wenn wir beten, übergeben wir unsere Last. Und dadurch sind wir erleichtert. Und weil wir erleichtert sind, dürfen wir diese Freude erleben. Oh, das ist die Folge vom Gebet. Jetzt ist nicht nur mein Problem, sondern jetzt ist auch mein Vaters Problem. Mein Sohn wird irgendwann mal ein Teenager, so schnell wachsen die. Und vielleicht wird er irgendwann mal ein Auto kratzen. Er wird ganz nervös sein, er wird keine Ahnung haben, was soll ich jetzt tun? Boah, da kommt der Eigentümer des Autos und macht ihm Stress. Und was macht er? Er ruft Papa an. Papa, Papa, ich habe ein Problem. Ab diesem Moment, wenn er sein Telefon nimmt und mich anruft, ab diesem Zeitpunkt ist nicht nur sein Problem. Ab diesem Zeitpunkt ist auch mein Problem, weil er mein Sohn ist, weil ich ihn liebe. Ich werde ihn nicht im Stich lassen, ich werde sofort an ihm fahren, ihm helfen und tun, was es mir möglich ist, um ihm zu helfen. Versteht ihr? Das ist, was passiert, wenn wir beten. Gott weiß alles, bevor wir es ihm sagen sogar. Aber Gebet funktioniert so. Ich übergebe meine Last, ich übergebe meinen Schmerz, ich übergebe meine Gedanken, ich übergebe meine Sorgen, das, was mich bedrängt und meine Zweifel und meine Ängste. Und Gott hilft mir, er kümmert sich. Hast du irgendwann mal die Macht des Gebets erlebt? Gebet ist mächtig. Die Bedrängnisse werden immer noch da, vielleicht noch eine Weile uns begleiten, sage ich mal so. Aber durch Gebet, dann herrscht Ruhe in uns. Die Krankheit ist da, die finanzielle Mangel ist da, der Verlust ist immer noch da, vielleicht ist doch der Schmerz noch da und die Gedanken sind immer noch da, aber herrscht Ruhe, weil jetzt haben wir all das, was uns gekümmert hat, Gott übergegeben. Jesus selbst musste regelmäßig beten. Vielleicht denkst du, ja, er war Gott. Seine Kraft kam aus seiner Göttlichkeit. Nein, aber wir wissen, dass Gott seine Göttlichkeit, er war hundertprozentig Gott auf der Erde, aber er hat seine Göttlichkeit sozusagen begrenzt. Und Jesus selbst war abhängig vom Gebet. Wir sehen, wie oft er stundenlang Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Er hat immer um Weisheit gebetet. Jesus hat echt viel Stress. Er war sehr beschäftigt, Menschen wollten ihn töten, es war schwierig. Wir kennen seinen Dienst und seine Aufgabe. Ich bin überzeugt, wenn Jesus nicht so viel gebetet hatte, wie er gebetet hat, hätte er nicht so viel geschafft, wie er geschafft hat. Jesus ist auch ein Beispiel, dass Gebet unser Leben prägen sollte. Hört nicht auf zu beten. Ja, das soll mit Ausdauer sein und Regelmäßigkeit. Aber Paulus gibt uns ein zweites Element in dieser Situation, damit es immer fröhlich zu sein möglich sein könnte. Und er spricht über Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine ganz mächtige Sache. Vielleicht nicht so wie Gebet, aber Paulus sagt, was immer auch geschieht. Und du kannst da viel Fantasie üben, ja? Was geschieht? Überschwemmungen, Verlust, Tod, finanzielle Krisen, Corona, egal was, was immer auch geschieht, seid dankbar. Und jetzt explodieren unsere Köpfe, oder? Was? Was sagst du, Paulus? Egal was geschieht, soll ich dankbar sein? Das kann nicht sein. Ich glaube, das ist möglich. Und ganz generell sage ich einfach, es gibt immer Gründe, um Danke zu sagen. Ich habe in der Sendung gesehen, eine Frau hat alles verloren, aber sie war dankbar, dass sie sagte, zumindest konnte ich meine Medikamente retten. Also, versteht ihr, was ich meine? Es gibt immer Gründe, Danke zu sagen. Und sie war dankbar dafür. Ich habe ein paar Zitate im Internet gefunden zum Thema Dankbarkeit. Hermann Bessel sagt, die größte Kraft des Lebens ist die Dankbarkeit. Giacomo Leopardi, ein Italiener, hat gesagt, ich habe geweint, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich einen traf, der keine Füße hatte. Ich glaube, es ist besser, keine Schuhe zu haben, als keine Füße zu haben, oder? Francis Bacon hat gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und ein Zitat auf Englisch, das habe ich auf dem Film Kung Fu Panda gesehen. Erinnert ihr euch an die Schildkröte, der Meister Uwe? Er hat gesagt, yesterday is history, tomorrow is a mystery. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Today is a gift of God, which is why we call it the present. Present oder präsent und Geschenk sind Synonyme. Heute ist ein Geschenk, dass wir atmen dürfen, dass wir da sein dürfen, dass wir leben dürfen. Da ist Grund, Danke zu sagen. Und Charles Stanley, ein Prediger, ein Pastor in den USA, hat gesagt, wir sollen das ganze Bild unseres Lebens anschauen. Nicht nur die dunklere Zone, sondern das ganze Bild. Ja, genau, da ist schmerzhaft und Finsternis und Dunkelheit, aber ich habe noch das. Dafür kann ich dankbar sein. Leicht gesagt, schwierig umzusetzen, das weiß ich selbst, aber das hilft uns auf jeden Fall, wenn wir in schwierige Situationen sind. Und Hiob hat gesagt, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt gehe ich wieder dahin, Gott hat gegeben, hat es wieder genommen, gelobt sei der Name Gottes. Alles ist ein Geschenk. Dankbarkeit ist etwas sehr Wichtiges. Und ich versuche, und ich ermutige euch, wenn ihr Eltern von kleinen Kindern seid, bringt eure Kinder bei, immer für alles Danke zu sagen, damit sie in einem späteren Zeitpunkt wirklich nicht im Leben versagen, weil Dankbarkeit eine sehr wichtige Sache ist. Und Paulus gibt uns eine dritte Sache hier, ein drittes Element, und er spricht über Zuversicht. Er sagt, denn das ist Gottes Wille für euch. Was ist Gottes Wille für uns? Dass wir Danke sagen, ja. Aber ich glaube, wir sollen diesen Satz in den ganzen Kontext sehen. Was ist Gottes Wille? Gottes Wille ist, dass wir Freude haben. Gottes Wille ist, dass wir Leid erleben. Gottes Wille ist, dass wir dankbar sein. Gottes Wille ist alles, was geschieht. Alles, was geschieht eigentlich in deinem Leben, in meinem Leben, im Land und in der Welt, geschieht, weil Gott das zulässt. Alles ist Gottes Wille. Und das hilft mir, wie die Schwester auch gesagt hat, Zuversicht zu haben, dass Gott einen Plan dadurch hat. Wir wissen es, dieser Plan nicht, wir kennen es nicht, wir können jetzt nicht nachvollziehen, aber Gott hat einen Plan. Also Gottes Auftrag in unserem Leben vor allem ist, uns zu Gestalt Jesus zu wandeln. Dass wir wie seinem Sohn Jesus Christus werden, nicht unbedingt und nicht, dass wir immer glücklich werden. Gott wird Schmerz zulassen. Und ich sage auch mal so, Leid ist oft ein Werkzeug Gottes, ist ein Werkzeug, das Gott oft gebraucht, um uns näher zu ihm zu bringen. Und je näher wir zu Gott sind, desto fröhlicher werden wir. Das ist der rote Faden der Geschichte vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Alle Gläubigen wurden geprüft, haben gelitten. Römer 8, 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Fortsatz berufen sind. Das heißt, Gott hat einen Plan. Ich weiß nicht, was du gerade erlebst. Wir erleben jetzt gerade Schwierigkeiten auch. Wir sind mit Fragen konfrontiert, wir sind mit Entscheidungen konfrontiert, wir kennen die Zukunft nicht, wir machen uns Gedanken, wir haben Sorgen, wir stellen Gott Fragen, aber wir dürfen die Zukunft mit Zuversicht sehen, weil wir wissen, Gott hat einen Plan und er wird irgendwie uns führen und er wird einen Weg tun. Und manche Tage sind schwierig, manche Tage bin ich voller Glauben, manche Tage bin ich voller Zweifel. Und meine Emotionen kommen und gehen, aber ich darf durch Gebet und durch Gottes Versprechen immer wissen, Gott ist mein Vater, er kümmert sich um mich und ich darf Freude erleben. Und eine letzte Sache, und damit bin ich auch fertig. Paulus redet über unsere Zugehörigkeit zu Jesus. Er redet über unsere Identität und das ist so wichtig, ihr Lieben. Paulus sagt, ihr gehört Christus Jesus. Und wisst ihr was? Das ist der beliebteste Ziel vom Teufel. Da ist, wo er uns am meisten bombardiert. Er möchte gerne, dass wir vergessen, wer wir in Christus Jesus sind. Geliebte Kinder, auserwählt für seinen Plan. Und uns erwartet die Ewigkeit. Und wir sind wertvoll und wir sind geliebt. Gott liebt seine Kinder genauso viel, wie er seinen eigenen Sohn Jesus Christus liebt. Genau so geliebt sind wir. Er hat uns adoptiert, auserwählt. Nichts kann mich von ihm trennen. Und das sollten wir uns immer wieder wiederholen. Du bist mein Vater, ich gehöre dir, du kümmerst dich um mich, du weißt Bescheid und so weiter. Psalm 56, 9. Wenn du dich irgendwann mal gefragt hast, Gott kennt nicht meinen Schmerz. Gott weiß nicht darüber. Oder er macht seine Augen zu. Er guckt woanders, gerade wenn ich leide. Ich habe einen Text für dich aus der Bibel. Psalm 56, 9. Du zählst alle meine Klagen und sammelst alle meine Tränen in einem Gefäß. Ja, du hast jede einzelne in deinem Buch festgehalten. Weißt du was? Er kennt jede Situation in deinem Leben. Auch wenn du es nicht merkst. Er hat das sogar einzeln gezählt und festgehalten. Und Hiob sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und mein Lieblingstext der Bibel ist Jesaja 41. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Diese Zugehörigkeit, diese Identität. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit der rechten Hand. Meine Gerechtigkeit. Liebe Geschwister, es gibt Gründe, immer fröhlich sein zu können. Paulus hilft uns durch diese vier Vorschläge, vier Elemente. Nimm dir Zeit zum Beten, regelmäßig, mit Ausdauer. Übe Dankbarkeit. Versuch das zu üben, auch wenn das nicht natürlich auskommt. Sei dankbar. Sage immer dankbar, danke für meinen Job, danke, dass ich lebe, danke für meine Kinder, danke, dass ich atme, danke, dass ich meine Eltern noch habe, danke, dass ich in diesem Land bin, wo es viel Freiheit, viele Möglichkeiten gibt und so weiter. Vertraue Gottes Plan, auch wenn dein Gehirn das nicht nachvollziehen kann. Vertraue einfach und vergiss nie, wer du in Christus Jesus bist, ein geliebtes Kind Gottes. Lass uns mal gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, vielen, vielen Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Deinem Geist hat das inspiriert für uns, damit wir Hoffnung schöpfen können und gerade bei so schwierigen Themen wie Leid und Schmerz und wieso lässt du das zu und das sind Dinge, die manchmal so schwierig zu verstehen sind, aber irgendwie müssen wir das nicht jetzt und sofort verstehen, sondern das Wichtigste ist, dass wir vertrauen und dass wir uns auf dich verlassen. Und wir dürfen in der Vergangenheit sehen, wie du gehandelt hast und wie du auch Katastrophen und Krisen benutzt hast, um Menschen zu verändern, um Nationen zu verändern und Menschen zu dich zu ziehen Und du kannst die Situationen, die jetzt Deutschland erlebt und die Welt erlebt und mein Land Peru erlebt, und Menschen anzusprechen. Vater, weil das Leben hier ist einfach nur ein kleiner Punkt, ein Sandkorn im Vergleich zu der Ewigkeit, so wie Paulus sagt. Und ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du diese Situationen gebrauchst, damit Menschen zu dir kommen. Hilf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, hier in Rheinland-Pfalz, präsent zu sein, diesen Menschen zu helfen und dein Wort weiterzugeben, da zur Verfügung zu sein, damit sie von dir hören können. Segne du die Gemeinde Mühlheim, Herr. Segne du die Leiter, die Geschwister da. Und sei du mit uns, Herr. Hilf uns, stärke unser Glauben und hilf uns und gib uns die Gelegenheit, immer Freude, immer fröhlich zu sein. Vielen, vielen Dank, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.